Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Heute sprechen wir über die Reaktionen auf das Attentat von Charlie Kirk. Ganz kleiner Spoiler vorneweg. In Sachen Geschmacklosigkeit nehmen sich Männer und Frauen nicht viel.
Nein, und Stichwort Geschmackslosigkeit. Wir schauen uns heute einmal genauer die Rolle der Trans-Community in diesem Zusammenhang an.
Dabei bleibt allerdings abzuwarten, wie lange wir diese Sendung hier überhaupt noch machen können. Die Jusos wollen allen Ernstes Männer-Podcasts verbieten.
Ja, darüber wollen wir sprechen und über Markus Söder und seine Unterleib-Metapher.
Und schließlich widmen wir uns dem Unterrichtsfach Glück. Ach ja, und apropos, herzliche Glückwünsche gehen raus an Esther Villar, die diese Woche 90 Jahre alt geworden ist.
Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. Los geht's.
Ja, los geht's, Julian. Ja, wir sind ja letzte Woche ein bisschen Opfer geworden, dass wir voraufzeichnen und dann gegebenenfalls nicht ganz aktuell sind, wenn Mann und Frau über den Äther geht, so dass wir das Attentat auf Charlie Kirk nicht in der Sendung hatten.
Nee.
Aber natürlich haben wir es mitbekommen.
Ja, das ist natürlich auch furchtbar traurig und krass, dass wir also vom einen Mord zum nächsten, nach diesem schrecklichen Mord, den wir ja besprochen hatten von Irina Zarutzka, jetzt also gleich diese nächste furchtbare Tötung auf der offenen Bühne. Es waren ja seine Frau und seine Kinder präsent.
Genau. Also was es noch krasser macht, es ist ja so oder so schon an sich furchtbar schlimm, dass diese Kinder jetzt als Halbwaisen groß werden, die Frau als Witwe jetzt weiter lebt und aus jüngsten Jahren herausgerissen, 31 war er. Mhm. Ja, also wir hatten ja just drüber geredet, dass ich mir so eine Videos eigentlich nicht angucke, aber tatsächlich habe ich das Video diesmal gesehen. Mhm. Am Mittwochabend kam ich irgendwie spät nach Hause, habe noch gedacht, ich gucke nochmal schnell, was so in der Welt passiert ist, bevor ich schlafen gehe. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber also das Ergebnis war nämlich, dass ich das Video völlig unvorbereitet dachte, ach, eine neue Debatte, ach, interessant. Und ich hatte mir offensichtlich auch nicht durchgelesen, welche Überschrift da stand oder in welchem Zusammenhang das jetzt kam, sondern ich habe es voll gesehen. Und ja, wie gesagt, sowas brennt sich ja dann tief so hinten in den Hinterschädel ein. Furchtbar, aber davon abgesehen, also selbst wenn man es nicht gesehen hat, das ist ein großes Verbrechen, eine große Tragödie. Und man sieht ja jetzt auch, dass es also doch ein großer Einschnitt jetzt war. Also das klingt immer so pathetisch, aber ich würde sagen, die Welt ist anders als zuvor.
Ja.
Es gibt eine Zäsur.
Ganz bestimmt, das denke ich auch. Mir schrieb ein Kumpel, wirklich nur Minuten, nachdem das passiert war, Charlie Kirk ist erschossen worden und ich kannte ihn ehrlich gesagt gar nicht so gut.
Geht mir auch so, ja.
Und ich glaube, es ging ganz, ganz vielen so. Und jetzt schauen Sie diese Videos und sehen diesen unglaublich freundlichen Menschen, diesen Menschen, der zeigt mir eine linke, berühmte Aktivistenperson, die sich so offen mit Menschen, die anders denken, auseinandersetzt, in die Diskussion geht. Geradezu liebevoll ging er mit den Menschen um.
Ja, also ich kenne es gar nicht eigentlich auf der Linken. Also dieses Konzept kenne ich tatsächlich auch sowieso nur von Konservativen. Er ist ja nicht der Einzige, der das macht. Gibt es auch in Deutschland. Feroz Khan macht das hier. Also dieses sich hinzusetzen und zu sagen, überzeug mich vom Gegenteil, ne? Prove me wrong.
Ja.
So hieß es ja bei Charlie Kirk. Und ja, also tatsächlich hatte am nächsten Tag mit meiner Schwester abends telefoniert, die ihn gar nicht kannte, aber auch sich ganz erschüttert von dem Tod zeigte, weil sie sagte, sie hat sich natürlich sofort mal was angeguckt von ihm. Also in erster Linie meint sie auch, sie ist auch Mutter, es versteht sich dann von selbst. Also dass man das auch mitfühlt, wie das für alle Umstehenden sein muss. Also ich fand das so interessant, dass das für sie so eine völlig außer Fragen stehende Reaktion ist. Jetzt mal noch, bevor sie sich die Videos angeguckt, und dann hat sie sich die Videos angeguckt und meinte, das war ja wirklich beeindruckend, mit was für einer Ruhe und Freundlichkeit der mit den Leuten geredet hat. Und zwar mit Menschen, die ihn auch angeschrien haben, beleidigt haben, die ihn versucht haben, aus der Reserve zu locken. Und er hatte so eine erstaunliche Gelassenheit, fand ich und finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Er war eine Wucht. Und genau deshalb, das ist ja, ne? Prove me wrong. Widerlege mich, überzeuge mich vom Gegenteil, konnten sie nicht. Deshalb haben sie auf ihn geschossen.
Ja.
Und das ist so furchtbar, dass dieser junge Mensch sterbt. Und du sprachst dir die Gefühle an oder das Mitleid. Und dieses Mitleid, selbst das wird ja verwehrt, also zumindest hierzulande.
Ja, also das ist wirklich das Allerkrasseste, wie die deutsche Halbprominenz und auch Politiker teilweise darauf jetzt reagiert haben im Netz. Also vom Otto-Normalverbraucher mal ganz abgesehen, aber insbesondere, dass eben auch diese Wortführer im Öffentlich-Rechtlichen sich jetzt so verstiegen haben zu so wirklich widerlichen Äußerungen.
Ja, wie meinte Dunja Halali.
Zum Bleistift, genau.
Man dürfe sich nicht drüber freuen, selbst wo er ein abscheulicher Mensch, ein sexistischer Mensch, ein Homophober und ein Menschenfeind gewesen sei. Und ein radikaler Verschwörungsanhänger.
Ja,
also
genau.
Diese fünf Attribute, die dich in jedem Diskurs komplett ausschließen,
ja,
in einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung zur besten Sendezeit, damit framet sie diesen jungen, gerade getöteten Familienvater. Und der normale Fernsehzuschauer, der geht ja damit raus, okay, da natürlich niemals, man freut sich nicht, wenn ein Mensch stirbt, aber da ist ein schlechter Mensch gestorben, also alles
ist
halb
es nicht
so
ganz
wild.
So schlimm.
Und Pass auf, ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich war abends noch nur noch mein Brüderchen auf den Absacker nach dem Abendessen und wir kamen da mit einer jungen Frau ins Gespräch und deren Begleitung und als sie gehört hat, ja, ich habe Geburtstag, hat sie direkt einen Champagner bestellt, war super nett und dann kam es auf Charlie Kirk und da meinte sie, ja, aber das sei ja auch so ein Unsympath gewesen.
Ja, und die dürfen sterben.
Eben. Also einerseits kannst du alles über ihn sagen, aber nicht, dass er ein Unsympath war.
Na gut, sie kann ja diese Meinung haben, aber was will sie damit sagen? Also
ja, genau, sie meinte zuvor, ich kenne ihn gar nicht, ich weiß nicht, wer das ist, aber das war ja irgendwie so ein Unsympath.
Also es war einfach, ja, so ein Unsympath.
Die, genau, ja, eben, sie kannte ihn ja nicht. Darauf will ich eigentlich hinaus, dass die Propaganda hier von einer Dunja Halali auch voll verfängt.
Ja, und sie ist ja eben nicht die Einzige, ne? Das war ja jetzt im ARD, im ZDF hat Elmar Thewissen, über den ja wirklich alle Lügen rausgepackt, die man so auspacken kann. Sämtlichste Zitate irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Und natürlich bleibt beim braven GZ-Zahler und ARD-ZDF-Gucker einfach hängen, ja, der wollte Homosexuelle steinigen, dann braucht er sich doch nie wundern.
Ja, na klar. Hunderttausende laufen da rum und denken das jetzt.
Genau, weil sie ihn vorher nicht kannten.
Genau.
Und die, den vielleicht kannten und links eingestellt waren, fühlen sich bestätigt. Also es ist wirklich widerlich und auch die sind noch nicht die Einzigen. Und dann vor allen Dingen, also gerade bei Hayali jetzt hat sie sich eine Auszeit genommen, weil da irgendwelche Honks sie blöde vollgelöffelt haben in Social Media, was genauso nicht geht. Aber man kennt's doch. Also ich meine, sie äußert sowas und denkt dann, naja, dafür werde ich jetzt Glückwünsche kriegen. Oder was hat sie denn gedacht? Also das war ja eine Provokation mit voller Ansage und sozusagen die Reaktionen sind doch mit eingepreist.
Mit eingepreist ist ein gutes Stichwort, weil wir zahlen ja den Scheiß. Wir sind ja gezwungen zu zahlen. Also wir sind ja gezwungen, aktuell Rufmörder, posthume Rufmord zu betreiben. Den sind wir gezwungen zu finanzieren. Wenn wir das nicht tun, kommst du in Deutschland in den Knast.
Ja.
Also das ist eingepreist und das erregt natürlich einen furchtbaren Wut. Und sind wir ganz ehrlich, da sind natürlich einfach auch viele Kommentare, da haben irgendwelche Leute dann nach dem zweiten, dritten Bier abends, hauen da den schrecklichen Müll raus. Genau. Ja,
kennt man aber auch wiederum auf beiden Seiten. Und ausgegangen ist es von ihrer unsäglichen Aussage im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit, so wie du es schon gesagt hast. Und sie ist ja auch damit nicht alleine. Heidi Reichinek durfte ebenfalls zur besten Sendezeit erzählen, dass man mit so einem Typen kein Mitleid haben müsse. Wozu denn? Sie wurde dann von Marietta Slomka, die magst du doch auch so gerne, konfrontiert mit einem Post von einem linken Nachwuchs in Hanau, die Rot in Hell gepostet hatten. Überleg mal. Also die linke Nachwuchsorganisation von Hanau hat das ganz offiziell mit einem Foto mit Kirk und seiner Tochter versehen. Und was sie darauf sagt ist, naja, haben wir zur Kenntnis genommen, der war minderjährig, der das gemacht hat, ist jetzt weg. So. Und kein Wort des Bedauerns oder sorry oder ja, sowas geht gar nicht, sondern im Gegenteil, sie sagt dann noch, naja, mit so einem Typen muss man ja kein Mitleid haben. Und wiederholt all das, was wir jetzt auch gerade schon von den anderen beiden gesagt haben. Und auch das waren alles keine Ausrutscher, ne?
Nee.
Wolfgang Bosbach nannte das, ich finde es völlig zutreffend, eigentlich eine zweite Hinrichtung.
Total. Aber war das nicht seine Tochter? Doch, das war seine Tochter, die auch einen netten Post abgelassen
sie
hatte.
Sie hat ihn als Kämpfer für westliche Werte
bezeichnet. Und den hat sie gelöscht.
Genau.
Unglaublich.
Das ist dann das nächste Ding, genau. Jetzt löschen die alle ihre Posts, wenn sie mal was Positives, auch sie ist nicht alleine, da gibt es noch den Dortmund-Fußballer Felix Mnecher, der auch einen Post gemacht hatte, ich glaube auch sogar mehrere, wo er geschrieben hat, dass er friedlich für seine Überzeugungen und Werte eingestanden hat und wurde dazu gedrängt, also die wurden beide dazu gedrängt, das zu löschen. Und Heidi Reichenegg hat sich darüber aufgeregt, dass die Junge Union ebenfalls eine Kondolenzkachel gemacht hatte und die sollen sie doch bitte so nach dem Motto zurücknehmen. Das hätten sie ja für Demokraten nie gemacht.
Es ist unglaublich.
Das kannst du dir alles gar nicht ausdenken.
Du kannst dir diese Doppelmoral nicht vorstellen. Diese Doppelamoral, muss man ja eigentlich sagen. Mhm. Ich weiß, dass die Bosbach hat ein Buch geschrieben, Zeit für Mut.
Ja, und warum löscht sie es dann?
Sie hatte keine Zeit wahrscheinlich.
Ja, oder war nur wenig Zeit, nur für den kurzen Moment. Ja, und dann kommt Göring Eckardt noch um die Ecke. Also weißt du, es wird ja immer mehr. Jeden Tag liest du noch, denkst du, meine Güte, dann kommt noch die wieder um die Ecke. Die Göring Eckardt, die zu dem Typen nach Ungarn fährt, der mutmaßlich, aber eigentlich ziemlich erwiesenermaßen, mit der Hammerbande auf Andersdenkende, in dem Fall, eingeschlagen hat, die mehrfach verletzt hat und zu gröblich, also wirklich mit einer Mordabsicht, mit einer Tötungsabsicht auf die eingeschlagen hat. Dort fährt sie hin und hat da großes Mitleid und was für unwürdige Haftbedingungen hier in Ungarn und wir brauchen eine Auslieferung. Und bei Charlie Kirk ist es schon okay, wenn Dunja Halali da so eine Sachen vom Stapel lässt. Sollen wir mal alle ein bisschen abrüsten? Weißt du, wir sollen alle mal ein bisschen abrüsten.
Gefühle, genau. Mitgefühl gibt es nur für die, die nicht wissen, in welchem Geschlecht sie geboren wurden.
Ja.
Das ist das einzige Mitgefühl, das für diese Sekte zählt. Und ich glaube, wenn Charlie Kirk, um vielleicht mal das mit unserer Sendung noch mal mehr zu verbinden, der war ja ein ganz eiserner Verfechter von Mann und Frau.
Ja.
Von biologischen Wahrheiten. Und ich glaube, der würde noch leben, hätten wir eine gemeinsame Überzeugung von einfachsten biologischen Wahrheiten. Ja, Frauen sind kein soziales Konstrukt, Kinder sollen keine Hormone nehmen, du kannst dein Geschlecht nicht wechseln. Hätten wir diese einfachen Überzeugungen uns beibehalten, dann gäbe es auch nicht diesen Hass auf den. Also ich halte das ganz eng verwoben mit seiner ganz aufrechten, ehrlichen, denn die ganzen Morddrohungen, also die Morddrohungen, die Julian Reichelt bekommt oder Beatrix von Storch auch. Ich glaube, die Morddrohungen häufen sich in erster Linie dort, ja, wo es um den Regenbogen, wo es um die Trans-Ideologie geht. Da drehen die frei. Und das sehen wir ja auch an diesen Kommentaren von den Moderatoren, Moderatorinnen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Radio. Im Endeffekt fühlt es sich immer auf der letzten Stufe dort bedroht, in diesem Regenbogen-Traumland, und das lässt in ihnen eine Wut, einen Hass, eine echte Menschenfeindlichkeit hochkochen, die mit nicht sonst nicht vergleichbar.
Ja, da hat er offensichtlich in ein Wespennest gestochen, also mit dieser Wahrheit. Ja,
ist genau. Aber so freundlich, ja, nicht als Provokateur. Ich glaube, der Tagesspiegel, der hat die getitelt Tod eines Brandstifters.
Ja.
Ist unglaublich, wie da nachgetreten wird. Und ich hätte eigentlich immer gedacht, so die amerikanische Linke ist verrückter. Aber die deutsche, die europäische, mein lieber Scholli, also selbst Bernie Sanders hat ja ganz wunderbar reagiert und gesagt, das geht gar nicht. Aber diese Vorstellung, diese Überzeugung, du musst anderer Meinung sein dürfen, die ist hier quasi gestorben.
Ja, wobei es auch in Amerika gab es jetzt auch sehr, sehr viele Videos von auch wieder eher dem Otto-Normalverbraucher, das ist vielleicht der Unterschied, aber auch von bekannteren Leuten, die sich darüber schon teilweise auch gefreut haben. Also ich habe Videos gesehen auch von Leuten, die da getanzt, gesungen haben und gesagt, yes, endlich und sowas.
Direkt auf der Veranstaltung gab es das ja.
Ja.
Während des Attentats gab es ja diese Leute, die aufgesprungen sind in großer Freude. Also das ist surreal. Also man kann sich das ja gar nicht ausmalen, was da in den Köpfen vorgehen muss. Dass da Menschen sitzen in dieser Free-Speech-Veranstaltung, freie Rede, wo Menschen Argumente austauschen und dann wird da vorne der Mensch erschossen und das Blut spritzt ihn aus dem Hals und dann springen Menschen in Freude auf. Also das macht mir Angst, das macht mir wirklich Angst um unsere Zivilisation, um unsere Gesellschaft. Ich habe ja einen 18-jährigen Stiefsohn und der besucht hier auf dem Prenzlauer Berg Elite-Gymnasium, gilt als sehr, sehr gute Schule, ein altsprachliches Gymnasium. Und er meinte zu mir, hey, hast du die Sache mit Charlie Kirk mitbekommen? Und ja, alle in seiner Klasse würden sich drüber freuen. Nicht direkt feiern, sagte er, aber alle fänden das irgendwie gut. Ja, und das sind also alles wohlsituierte Menschen. Die Eltern haben dort alle ziemlich viel Geld, einige auch prominente Medienleute, Eltern in seiner Klasse. Und die haben diese Aufklärung oder solche Werte komplett hinter sich gelassen.
Ja, aber was wir beide nicht sehen, weil wir betriebsblind sind, und was die aber sehen, ist, dass mit Charlie Kirk Hitler getötet wurde.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist doch eigentlich das, was dahinter steht.
Hitler war immer überall dabei, ne? Hatte sich hingesetzt und
diskutiert. Der hat immer den Dialog gesucht, immer. Genau.
Proof
dafür
me
ist
wrong.
Er sehr bekannt geworden,
ja.
Genau, dass er sich auf Marktplätze gestellt hat und gesagt hat, kommt, überzeugt mich doch, gebt mir das bessere Argument.
Ja.
Ist auch mal sehr ruhig geblieben bei seinen Reden.
Genau.
Das zeigt ja auch, ich hatte einen Kommentar von diesem Kabarettisten Florian Schröder, der tatsächlich gesagt hat, wahrscheinlich, also gerichtet an die Konservativen, wahrscheinlich hätten die auch geweint, wenn das Stauffenberg-Attentat geklappt hätte. Das ist ein Zitat von ihm. Also mit dem Hitler, das denke ich mir nicht aus. Das ist tatsächlich, meine ich, das ist wie diese Klimaangst. Das ist nicht rational, sondern das ist tief bei denen, so wie bei mir sich schlechte Bilder einbrennen hinten, so brennen sich bei denen die Überzeugungen ein, dass erstens die Erde verbrennt und dass wir in 20 Jahren alle verbrannt sind. Das ist tief eingebrannt als Wahrheit. Und die zweite große Wahrheit ist, dass jeder Rechte, der irgendwas erzählt von wegen, es gibt nur Mann und Frau und was weiß ich, Klimawandel ist möglicherweise in die Menschen gemacht, also all diese Sachen in Frage stellt, die sich bei denen so tief eingebrannt haben, das sind Hitlers. Das sind alles Hitlers und die müssen vernichtet werden. Weißt du, und du hast gerade diese Transgender-Sache noch angesprochen. Also neben dem, dass der mutmaßliche Schütze ja wohl mit einem Transgender-Typen zusammen war, gab es auch innerhalb der Transgender-Community sehr viel Freude über diesen Mord. Und eine Freude war zum Beispiel von einem Typen, der sich Gretchen Felker-Martin nennt, seines Zeichens Comiczeichner bei DC. Und der hatte geschrieben, ich hoffe, die Kugel ist okay, nachdem sie Charlie Kirk berührt hat.
Wahnsinn.
Wurde jetzt aber entlassen dafür, immerhin.
Jimmy also, Carroll auch, der
ja,
Comedian.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Also der ist ja sehr so bekannt, sehr, sehr groß, sehr, sehr big. Ja, aber weißt du, in den USA wird also dieser Aktivist vor den Augen seiner Kinder auf offener Bühne ermordet. Dann kommt der Tevison, der lügt, der habe gefordert, Schwule zu steinigen. Die Hayali, die framed ihn als übelsten Menschenfeind. Und dann wirft der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande nicht den Tevison oder die Hayali raus, sondern Julia Ruiz.
Ja, das stimmt.
Weil das ist sozusagen die einzige letzte verbliebene Konservative. Das ist sozusagen die Antwort auf die Ermordung Charlie Kirks vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also da hast du auch nicht im Ansatz ein Umdenken, ein, ja, vielleicht mal, ey Leute, wir brauchen vielleicht doch Meinungsvielfalt oder, nee, im Gegenteil. Und wenn du jetzt diesen Schröder, der ist ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nehme ich an, ja.
Ja, ja, klar.
Das ist unglaublich. Und die Leute, die sind dort weiter drin. Das ist eine Sekte, die verhärtet sich mit Druck von außen, wie das echten Sekten geht. Dann werden sie nur noch härter, igeln sich noch mehr ein in ihrer Ideologie. Ich halte es für unreformierbar, dieses ganze System. Und ich bin auf eine Website gestoßen in den USA, advocate.com. Und da hat man wirklich sozusagen die schlimmsten der schlimmsten Zitate von Charlie Kirk aufgelistet. Also das sind sozusagen seine Feinde. Und die sagen dir zum Beispiel, er hätte gesagt, Transpersonen sind schuld an der Inflation. Das ist die Unterüberschrift. In Wahrheit hat er gesagt, wenn du glaubst, dass Männer Frauen werden können, warum solltest du dann noch nicht glauben, dass man Reichtum drucken kann? Wenn du glaubst, dass jemand sein Geschlecht ändern kann, warum solltest du dann nicht auch glauben, dass Geld Reichtum ist? Also er sieht eine Parallele in, wenn du dein Gehirn sozusagen abgibst, bist du in der Lage, alles zu glauben. Er hat nicht gesagt, Transpersonen sind schuld an der Inflation, aber das wird dort zum Beispiel dann propagiert. Oder man zitiert ihn, man hätte sich um Transpersonen kümmern sollen, in gewaltsamer Art und Weise, wie es in den 50er und 60er Jahren der Fall gewesen sein soll. Kirk spricht in Wahrheit von der Schwäche der amerikanischen Männer in einem Interview, das er führt mit der Riley Gaines, einer Schwimmerin, die eben sozusagen dann nicht mehr auf den ersten Platz kam, weil da plötzlich Männer im Schwimmen auftauchen. Das wäre früher nicht möglich gewesen, wo Männer noch Männer waren und Frauen noch Frauen. Das hätte man sich nicht gefallen gelassen. Ja, also wenn wir immer von wehrhafter Demokratie oder wehrhafter Zivilgesellschaft sprechen, das hätte es dort nicht gegeben. Aber man dreht das halt wirklich alles immer bei ihm in die absolute Menschenfeindlichkeit rein. Und was natürlich.
Ja, das ist ja wie mit der Steinigung, was der Tevison gesagt hat. Also, dass er angeblich zur Steinigung aufgerufen hätte.
Und das Gegenteil, ne?
Von
hast du
Homosexuellen.
Das?
Ich glaube, der Kontext ist, es ging dann um Nächstenliebe, ne? Und dann müsste man ja, ja auch eben Homosexuelle lieben und sowas. Und dann sagt er, man kann die Bibel in dem Fall nicht zwingend heranziehen, weil die Bibel sagt auch in Levitikus, ne, dass du dich nicht in dein selbes Geschlecht legen sollst und dass Homosexuelle gesteinigt werden können.
Genau, wenn die Bibel Gottes Wort ist und wir jeden einzelnen Satz als Gesetz wörtlich nehmen sollen, dann müsste man auch das wörtlich nehmen. Und davon distanziert er sich.
Ja, und das wird genau das Gegenteil.
Und genau das Gegenteil propagiert der Tevison im ZDF.
Ja, genau. Und der Tevison sagt jetzt nicht, sorry, ich habe das aus dem Zusammenhang und sowas, sondern er sagt selber gar nichts, sondern das ZDF sagt nur, naja, das wurde vielleicht ein bisschen verkürzt wiedergegeben. Keine Entschuldigung, kein Nee, der hat es ja ganz anders gesagt. Naja, es war ein bisschen verkürzt.
Ja.
Autsch. Ja, vor allem, ich finde, das Ganze wird dann so pervers eigentlich im wirklichen Wortsinn, wenn man sich anguckt, was für militante Bestrebungen es innerhalb der Trans-Community eben gibt. Das hatte ja News neulich einen Artikel dazu gemacht, wo es um den Trans-Terror gibt oder einen möglichen Trans-Terror. Und da die Grundsätze der Armed-Queer-Gemeinschaft da mal aufgezählt hat und darüber berichtet hat, wie da auch zu Waffengewalt aufgerufen wird und zu bewaffneten Schutz und militanten Schutz von Queer- und Transgemeinschaften.
Ja, da hat die wunderbare Pauline Voss eine ganz, ganz tolle Analyse geschrieben, wo sie diesem ganzen Thema sich beginnt anzunähern und dem auf den Grund geht. Was einst eine islamistische Blitzradikalisierung war, schreibt sie, ist heute immer öfter eine Online-Radikalisierung im militanten Trans-Milieu. Die Ermordung von Charlie Kirk wirft ein Schlaglicht auf eine neue Form der Gewalt, den Trans-Terror. Im Schatten vermeintlicher Begriffe wie Vielfalt und Diversität hat sich ein gewaltbereites Lager gebildet, das immer öfter zu den Waffen greift und das seine Kritiker mundtot machen will. Es ist ein neues Phänomen, das sich aus Versatzstücken von Kommunismus, Transideologie, woker, postkolonialer Theorie und Internet-Subkultur zusammensetzt und einen gemeinsamen Nenner in der Militanz findet. Wer jetzt denkt, boah, ist das ein bisschen zu viel oder was ist denn das jetzt schon wieder? Ich würde das total unterschreiben. Es fing ja mal alles an mit Toleranz. Ne? Und Liebe ist Liebe. Und man hat alles zugebilligt. Damals ging es noch nicht um Kinder adoptieren, jetzt sind wir soweit, wer also auch sagt, nicht wer egal wen liebt, muss auch das Recht haben, Kinder zu adoptieren, auch durchgegangen.
Oder Kinder zu bekommen,
oder
also Stichwort
eben.
Leihmutterschaft.
So, dann geht's los mit dem Menschenhandel, das Recht, also sich ein Kind kaufen zu dürfen, ist nicht genug. Dann ging's weiter mit, jetzt lass bitte die Männer in den Frauenkleidern in die Kitas, die wollen dort vorlesen. So, und jetzt auch nicht genug, denn es häufen sich ja jetzt aktuell tatsächlich, also es ist ja so verrückt, tatsächlich die Amokläufe in den USA. Pauline Voss geht da drauf ein, zum Beispiel Robin Westman, der hat im August in Minneapolis an einer katholischen Schule 2 Kinder getötet, 21 verletzt, hat sich als trans identifiziert. Oder der 17-jährige Dylan Butler, der hat 2024 2 Menschen an einer Highschool umgebracht. Oder der 28-jährige Audrey Hale, der auch an einer Grundschule Kinder und Erwachsene umgebracht hatte. Alles Mitglieder der Trans-Community. Ich habe mir die Zahlen jetzt nicht angeschaut. Ich glaube, Elon Musk hat auch was dazu gepostet, weil das ist ja eine verschwindend geringe Minderheit. Gott sei Dank, wer sich nicht wohl im eigenen Geschlecht fühlt, das sind ganz, ganz wenige Menschen. Und wer sich aktuell die Zahlen anschaut, gerechnet auf diese unfassbar geringe Minderheit, dass dann daraus auch nochmal explizit solche schrecklichen Attentäter erwachsen, total angsteinflößend, total krass.
Also das haben ja viele Studien schon nachgewiesen, dass bei dieser Transgender-Geschichte ganz häufig Komorbiditäten vorhanden sind oder Vorerkrankungen, und zwar psychischer Natur. Das heißt, da sind psychische Labilitäten vorhanden und dann kommt Transgender obendrauf oder entwickelt sich daraus oder wird als Ausweg gesehen, wie auch immer. Da gibt es ja auch verschiedene Deutungen des Ganzen. Fakt ist aber, dass sehr, sehr viele von denen eben vorher schon aufgefallen sind durch Borderline, durch Depressionen, durch Suizidgedanken. Das heißt also, das sind an sich in der großen, großen Zahl eher labile Menschen, die dann entweder vermeintlich oder eben ganz richtig feststellen, dass das nicht das richtige Geschlecht ist, in dem sie da leben, wie auch immer, also das als Ausweg sehen oder als Ausweg suchen. Mit der Folge aber, dass diese Labilitäten ja nicht behandelt werden, sondern möglicherweise sich sogar verstärken, auf jeden Fall vorhanden bleiben. Also die bleiben einfach mit da. Und dass solche Menschen dann auch, also gerade was die Depressivität und die Suizidalität anbelangt, sind die in einem viel höheren Bereich. Das wird ja auch selbst immer von denen ins Felde geführt. Nur legen die das mit der Geschlechtsumwandlung nicht ab, sondern im Gegenteil, da sprechen die Studien auch davon, dass die Zahlen eher viel, viel höher werden. Ja, und wenn du sowieso suizidal bist, dann machst du eben diesen erweiterten Suizid. Oder nimmst es zumindest in Kauf?
Naja.
Vor deinem eigenen Ableben eben die Welt noch zu strafen dafür. Ne? Das sind ja oft so, warum richtet sich's denn gegen Kinder? Warum richtet sich's denn gegen Kircheneinrichtungen? Also das findet ja vor allen Dingen in Schulen und Kircheneinrichtungen statt, also oder Kirchen.
Es ist unfassbar.
Also der Hass geht gegen Kinder, der Hass richtet sich gegen die Kirche.
Ja. Ich meine, das macht ja, dann sage ich mal, auf der Metaebene auch Sinn. Also stell dir vor, du bist eh schon vielleicht schizophren oder ja insgesamt labil und dann nehmen sie dir noch deine letzte Identität, nämlich die deines Geschlechts. Dann bist du nichts mehr. Und wenn du nichts mehr bist, dann bist du plötzlich
hast du
alles.
Zu verlieren.
Genau, dann bist du plötzlich Satanist, dann bist du Kommunist, dann bist du Islamist. Gibt's ja ganz verrückte Tagebucheinträge mittlerweile von verschiedenen Attentätern aus dieser Richtung, die sind ja so wahnsinnig und die sind ja alles und die vermengen alles miteinander. Also so richtig ganz klassisch wie dieses Bild in der Bibel, ne? Du bist von der Legion Dämonen besessen. Wenn du nicht mehr weißt, du bist Mann und Frau und bist eh schon labil, dann bist du, ich sag mal, ein Einfallstor offen für jeden Wahnsinn. Der Tyler Robinson, der mutmaßliche Schütze Charlie Kirks, der hat dann Patronenhülsen mit Inschriften Hey Faschist, fang! Antifa-Hymne, Bella Ciao, If you read this, you are gay. Also wenn du das liest, bist du schwul. und so weiter und so fort. Vereint sind viele Amokschützen, das ist das Verrückte oder vielleicht das Zwingende eben unter der progressiven Pride-Flagge, also der erweiterten Regenbogen-Flagge, so schreibt Pauline Voss. Entscheidend soll bei dem Kirk-Mörders jetzt der Einfluss seines Partners gewesen sein, Lance Twiggs, der sich als trans identifizierte, also dieser Mörder war mit einem jungen Mann zusammen, der sich als trans identifiziert hat. Und über den sagen Meldungen, er hasse Konservative und Christen, er hasste uns, so ist er nicht aufgewachsen. Aber im Laufe der Jahre hat er sich wirklich entfremdet und wurde radikalisiert. Und im letzten Jahr, wo sie zusammen waren, da sei das Ganze viel, viel schlimmer geworden sein. Robinson soll übrigens Anhänger auch der Furry-Community gewesen sein.
Ja, ich wollte es gerade sagen, genau, das hatte ich auch gesehen. Oder es gibt so ein Bild.
Erklär mal nochmal, was Furries sind, ja.
Na, Leute, die eben denken, dass sie Tiere sind oder Fabelwesen. Es ist einfach eine Fetisch-Community, die sich eben gern in Fell und flauschigen Plüsch mantelt und dann eben als Fuchs oder als kleiner Wolf durch die Gegend zieht. Und genau in so einem Pelzkostümchen habe ich ein Foto gesehen von diesem Typen.
Das ist unglaublich, oder?
Ja.
Also, dass ich nochmal alles zu rekapitulieren. Man hat es von Anfang an kritisiert und von Anfang an standen wir in starker Opposition zu dieser Ideologie, zum Transgenderismus und zum Wokismus, dass daraus jetzt dieser Abgrund erwächst. Das ist furchtbar. Also man hatte dann hier die Bilder, Pauline Voss bringt die in dem Artikel unter, kann man sich wirklich nochmal vielleicht googeln und sich das anschauen, schwer bewaffnete Transaktivisten, wo dann eine Vertreterin der Gruppe zum Beispiel erklärt, unser Einsatz für etwas, das weit größer ist als wir selbst, für den Kampf der Menschen gegen Rassismus, Transphobie und Kapitalismus, bedeutet uns weit mehr als jedes Risiko. Man habe sich gegründet 2020, das war also während der Hochzeiten der Corona-Pandemie und der Black Lives Matter-Proteste. Und ja, das gibt zum Beispiel den Account auf Twitter, der sich nennt Armed Queer SLC. Ja, man framet sich auch sozialistisch und dann gibt es 6 Grundsätze, die diese militante Gruppe aufführen. Wie gesagt, die posieren dort mit Maschinenpistolen und der progressiven Regenbogenflagge. Man kann das gar nicht glauben. Und dann sind diese Grundsätze zum Beispiel der bewaffnete und militante Schutz von Queer- und Transgemeinschaften sowie aller unterdrückten Menschen. Zweitens das Ende der kapitalistischen Unterdrückung und Ausbeutung und die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft. Dann drittens die Befreiung von Transgender-Personen aus der binären Geschlechterordnung und dem biologischen Essentialismus. So, und dann wird zum Beispiel noch ein Menschenrecht auf Wohnraum propagiert. Ja, dann schafft man also da die Verbindung hin zu kommunistischen Strömungen.
Wobei ich ja tatsächlich gar nicht so tief da reingucken muss, um zu wissen, was für eine Aggressivität da von dieser Community ausgeht. Also du warst ja sicherlich auch schon mal bei Marsch fürs Leben oder bei anderen Familiendemonstrationen. Ja. Und da sich den Gegendemonstranten sich so gegenüberzustellen und sich von denen anbrüllen zu lassen, also da brauche ich gar nicht Fotos von irgendwelchen Typen mit Maschinenpistolen. Das ist tatsächlich die Spitze, aber das Problem fängt schon viel, viel tiefer an und viel, viel weiter drunter. Bei den, das sind ja junge Leute, aber die Aggressivität ist so hoch, ist ein so unglaublich hohes Aggressionspotenzial und Aggressionslevel. Da ist auch keine Bereitschaft, mit dir zu reden. Du bist
und der Todeswunsch.
Der geschrieben. Ja,
sie wünschen dir, ne, hätte Maria abgetrieben.
Genau. Also auch da schon ist es mit drin, bitte geht weg.
Ja, vielleicht noch abschließend zu dieser Sache. Pauline Voss weist da drauf hin, in Deutschland wird dieses ganze Biotop halt mit furchtbar viel Geld finanziert. Also dort in diese Transprojekte aus Demokratie leben, da gehen Millionen über Millionen hin. Diese ganze Verstümmelung gesunder Kinderkörper und die Verleugnung dieser biologischen Realitäten, die wird zum Programm gemacht, das mit unfassbarer Steuergeldsmenge finanziert wird. Und ja, also Trump hat ja jetzt die Antifa, die ja da ganz eng mit verwoben ist, will er als Terrororganisation deklarieren. Ich hielte es nicht für unklug, auch die progressive Regenbogenflagge, das ist immer mehr ein Zeichen von, ja, nicht mehr Toleranz, sondern radikaler Gewaltbereitschaft.
Ja, wobei ich ja sagen muss, sie sind auch ein bisschen unvollständig, hier unsere Transterroristen mit ihren 6 Grundsätzen. Die haben nämlich einen 7. vergessen.
Sag.
Aber das holen die Deutschen jetzt nach. Ein Verbot von Männerpodcasts. Also das Grundübel ist doch einfach mal der Mann. Das wissen wir beide.
Richtig.
Und Charlie Kirk war jetzt auch nicht zufällig ein Mann.
So. Schau mal, der Mann, den sie es nicht lassen, einfach nur vielleicht mal Frau zu sein.
Genau.
Das ist surreal.
Ja, also tatsächlich, das klingt jetzt auch gerade wie ein Witz von mir, aber aktuelle Meldung bei Apollo News, dass die Jusos, also die SPD-Jugendorganisation, von Kiel tatsächlich Männer-Podcasts wie Hoss und Hopf verbieten will. Tatsächlich bin ich auf die gestoßen, weil in der SZ mal vor 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahren ein großer Artikel zu dem Thema Hoss und Hopf drin war, und zwar geschrieben von einer Journalistin, die festgestellt hat, dass ihr Sohn sich radikalisiert habe über den Podcast von Hoss und Hopf. Da habe ich mir das dann mal angeguckt. Und das sind halt zwei Typen. Der eine macht so Finanzzeug, Beratung.
Richtig.
Und will wahrscheinlich auch seine Trades da an den Mann und an die Frau bringen.
Da kenn ich's.
Aber die
her,
reden ganz bewusst auch über gesellschaftspolitische Sachen und sind da, naja, eher konservativ. Also noch nicht mal streng konservativ oder recht radikal national oder sowas. Aber für diese Mutter, diese SZ-Journalistin, war das natürlich ganz, ganz schlimm, dass ihr Sohn das gehört hat und hat es auch geteilt und da Schnipsel daraus. Und dann war das auch noch erfolgreich. Und deswegen nur konsequent, jetzt von den Jusos, sowas muss einfach mal verboten werden. Mhm. Nehmt den Männern die Mikros weg, ist da die Unterüberschrift. In diesen Männer-Podcasts, sogenannte Männer-Podcasts, fand ich auch schön als Begriff, würde eine unkritische Verherrlichung von toxischen Männlichkeitsidealen und dem Alpha-Mindset rübergebracht. Und das muss weg. Und es würden sexistische Stereotype reproduziert und diskriminierende Aussagen getätigt werden. Pseudowissenschaft, bla bla, also Verschwörungstheorie. So. Und das muss alles weg. Die müssen verboten werden. Und jetzt kommt's, das finde ich ja besonders süß. Also die wollen das natürlich nicht einfach nur verbieten, sondern denen soll eine Zwangspause auferlegt werden, in der sie die Möglichkeit haben, sich zu bessern.
Oh, das ist nett.
Ja? Also es ist ein Erziehungskonzept. Mhm. Und damit sie sich bessern können, wird ihnen eine weibliche Faktencheckerin zur Seite gestellt.
Ja, sag mal, Kerstin, hast du Lust drauf?
Absolut.
Bewirb dich
also,
doch mal.
Ich bewerbe mich jetzt schon, bevor es diesen, also weil der Antrag hat es jetzt noch nicht geschafft, durchgeboxt zu werden. Das ist erst Ende September die Landesdelegiertenkonferenz. Da wird dann darüber abgestimmt. Ich bin sehr dafür, dass das kommt. Ich melde mich schon mal als weibliche Faktencheckerin.
Das fände ich richtig toll. Und da habe ich aber dann gleich auch die Frage, was ist denn jetzt weiblich? Also was ist denn jetzt mit einem Mann, der sich als weiblich definiert? Könnte der nicht auch Faktencheckerin werden?
Ja, das stimmt. Oder vielleicht bin ich denen auch zu toxisch. Das könnte ja auch sein, dass ich von denen ja gar nicht als weibliche Faktencheckerin gelesen werde, sondern eher als männliche Faktencheckerin. Und dann darf ich auch nicht.
Du denkst, sie würden dich verstehe.
Ja, da gar nicht sondern einfach misgendern. Das passiert ja. Da ist ja niemand vorgefeilt.
Also wenn ich das jetzt zusammenfassend sage, dann heißt es Frauen weg vom Herd und Männer-Podcast verbieten. Andrew Tate wird der, glaube ich, auch genannt.
Natürlich, der
ist halt
immer mit
toxisch.
Sein.
Was dann gleichzeitig aber geht und okay ist, sind, wir hatten es ja letzte Woche angesprochen, die Mädelsabende zum Beispiel. Ja? Diese grenzenlose Infantilisierung, dieses, ich rede nonstop über Menstruation und Fäkalien, das ist okay, aber das muss irgendwie weg. Ja? Also es ist ja, boah, ich weiß nicht, ein ganz seltsames Bild auf die.
Naja, weil das ja keine Stereotypen sind. Und das ist ja auch nicht pseudowissenschaftlich.
Aber was sind denn zum Beispiel, also wird ja diese unkritische Verherrlichung von toxischen Männlichkeitsidealen gefordert. Und
nicht gefordert, sondern
ja, richtig,
genau,
will man ja
bekämpfen.
Was ist das zum Beispiel? Das ist dann die Heteronormativität, ja, also Mann-Frau-Beziehungen, dass das Unterdrückungsmuster sind, die bekämpft gehören. Oder ja, der Mann ist halt grundsätzlich Feindbild, weil er sich zu sehr mit dem biologischen Geschlecht identifiziert.
Ja, weil er in die Muckibude geht zum Beispiel.
Stimmt, Körperideale, das ist auch irgendwie toxisch.
Vielleicht, weil er sich duschen geht, das ist ja auch sowas.
Ah, okay.
Ja, ich versuche es mir auch immer noch vorzustellen. Was könnten Sie meinen, auch mit dem Alpha-Mindset?
Ich glaube, Sie sagen, man könne diese Männer nicht mehr Männer sein lassen. Das ist auch aus dem Antrag. Und ich glaube, da sind wir beim Punkt. Denn Männer sollen nicht mehr Männer sein und Frauen nicht mehr Frauen. Und die Linke hasst nun mal nichts mehr als Frauen, außer weibliche Frauen, die sind halt noch mal schlimmer. Männer sind ganz besonders schlimm, noch schlimmer sind halt männliche Männer. Das ist, was am meisten Angst erregt, wenn Frauen wieder weiblich und Männer wieder männlich sind.
Na, außer die haben die richtige Religion, dann geht's auch.
Stimmt.
Oder das richtige Herkunftsland, dann dürfen sie auch männlich sein, glaube ich. Zumindest, dass man gegen die nichts hat.
Es ist schizophren, oder?
Wie immer.
Wie immer.
Man ist es nicht anders gewöhnt.
Nee. Ja, du hattest ja Söder angesprochen. Er hat sich ja auch hervorgetan, jetzt wahrscheinlich mit einer Aussage zum weiblichen Unterleib. Köln hat ja gerade 1000 Menschen entlassen, dort fort. Ich glaube, in den letzten 6 Wochen oder in den nächsten 6 Wochen sind es Hunderttausende an Industrieplätze, die wegbrechen. Und er hat gesagt, ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib.
Ja, das hat er in der FAZ gesagt.
So, und jetzt regen sich alle auf. Und
ja, geht ja nicht. Der kann auch die Damen nicht auf den Unterleib reduzieren.
Das ist eine Frechheit, oder?
Das ist unglaublich.
Aber sag mal, denkst du, also mein Gefühl ist aktuell so ein bisschen, sowas hättest du nicht sagen können vor nach einer kleinen Weile. Das hätte vielleicht auch Konsequenzen gegeben, weil der ist ja schon, ich sag mal, bildhaft, dieser Spruch. Also es wurden schon Politiker abgesägt wegen Geringerem.
Also ich habe immer das Gefühl, also dass Söder oder überhaupt die Bayern so ein bisschen machen können, was sie wollen. Also das läuft immer so ein bisschen nebenher, neben dem Rest der Republik.
Ja.
Das, so richtig gehören die nicht dazu. Und das ist auch so ein bisschen Kuriositätenkabinett. Und der Söder, der postet da immer seine Essbilder oder seine ja, Kochbilder. Und dann macht er immer mal einen komischen Spruch. Das ist inzwischen schon so Boulevard, weißt du? Das gehört zur guten Unterhaltung dazu. Weil im Grunde genommen ist es ja einfach ein ziemlich missglückter Vergleich.
Ja.
Also was will er denn wirklich sagen? Also diese Dame ohne Unterleib, zum einen denkt man ja da an diese Jahrmarktsattraktion, ne, wo die da mit Spiegel, Frauen mit Beinen haben sich eben dann so einen Spiegel und dann sah das aber aus, hätten sie keine Beine. Verstehst du, wie ich meine?
Ah,
das,
ja, ja.
Und dann wurde das zur Schau gestellt.
Ja.
So, zur guten Unterhaltung. Und das ist jetzt sozusagen das Deutschland. Oder er meint es tatsächlich gar nicht als Bild und hat überhaupt nichts mit diesem Jahrmarktsding gemeint, sondern er meinte es so, wie es ist. Wenn die Frau keinen Unterleib hat, gibt es halt keine Kinder. Und wenn wir keine Kinder haben, gibt es keinen Fortgang von Deutschland, von Generationen, von Familie. Und demzufolge ist auch Deutschland ohne Auto, Maschinenbau und Chemie eben nicht in der Lage, weiter zu existieren. Er hat in der Sache recht.
Er hat in der Sache recht. Er hat total recht. Natürlich.
Ich finde es ein bisschen schief, aber ansonsten hat er recht.
Ja, ist halt ein bisschen unter der Gürtellinie, ne? Deshalb, also... Gut, er fühlt sich sicher, haut einen raus,
den Unterleib.
Kriegt Beachtung. Und wie du sagtest, das stimmt wohl. Das hätte sich ein NRW-Ministerpräsident wahrscheinlich weniger leisten können.
Ja, er hätte es auch einfach nie gemacht.
Er hätte es nicht gemacht.
Also die allermeisten, so, weißt du, die achten so sehr darauf und bloß nicht und so. Dafür finde ich ja Söder dann schon fast wieder gut, dass es ihm egal ist. Also der haut dann halt einen raus. Also es gibt ja eine Petition gegen ihn.
Ach echt?
Ja, ja, weil das eben den weiblichen Körper herabsetze und Menschen mit Behinderung. Ja, und
ach
ja,
Ableismus. So, ein Ableismus, natürlich.
Ja, ja. Und die Grünen-Vorsitzende oder Co-Vorsitzende Franziska Brandner hat Söder sexistische Rhetorik vorgeworfen. Und lustigerweise aber garniert mit dem Spruch, ohne Sexismus, Grünhass und Würstchen ist Söder auch nur ein Mann ohne Aufmerksamkeit. Wird er natürlich dann auch wieder reduziert auf sein Würstchen oder das Würstchen, was er sonst postet.
Ich habe einen Artikel hier von Micha Götz, Redakteur bei Sonntagsblatt.de, ja, 360% evangelisch. Und er sagt, er schämt sich so sehr für seinen Geschlechtsgenossen Söder, dass er das gesagt hat und wie schrecklich das ist, dass er sowas sagt, dass Frauen also nur schmückendes Beiwerk wären, nur Hausfrau, Mutter und Putzfrau und
ja,
nur
aber
Metapher.
Genau das sagt er ja nicht. Er sagt ja, die sind so wichtig. Also das, was die Frauen können, und zwar nur Frauen, kein einziger Mann, können nur Frauen. Das ist so existenziell für uns alle, so wie die Auto-, die Chemie- und die Maschinenbauindustrie für Deutschland. Es ist eigentlich eine Aufwertung der Frau. Ein bisschen missglückt, das sehe ich ein, weil es halt mit dem Unterleib assoziieren wir irgendwie komische Dinge. Vielleicht ist es das. Und vielleicht sehen wir eben diesen Jahrmarkt vor uns. Aber eigentlich sagt er doch, die Frau ist so unglaublich wertvoll, so wichtig. Und das, was sie kann, nämlich Kinder gebären, ist so ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Dass wir nicht drauf verzichten können. Das ist das doch, was er sagen wollte. Meine Güte, was ist denn los?
Aber das sehen sie nicht mehr. Warum? Naja, dann gibt es die Mädelsabende und da ist der Unterleib ausschließlich zum, für diese ganzen Sachen, die wir in der letzten Sendung
für
hatten.
Für die Unschön, das meine ich.
Für diese ganzen Sachen. Nur noch irgendwelche Fäkalfixierung, also dort, wo dann 3-, 4-jährige Kinder irgendwie hängen bleiben oder eine Phase haben.
Das ist ja eh meine These. Sie sind alle in der analen Phase stecken geblieben, aber das nur am Rande.
Ja, die stecken dort komplett drin.
Fest.
Ja, und nicht mal nach dem dritten Döner werden sie da rausgespült.
Aber es sind ja eben nicht nur die Mädels, sondern jetzt zitierst du ja gerade oder
eben,
hast
das ist
ja
dieses schleimige Gewinsel und ich schäme mich für meinen Geschlechtsgenossen. Es ist so schrecklich und wir sind doch viel moderner. Und dann sagt er, deine Zeit läuft ab, Söder, du alter weißer Mann. Ich glaube, der ist selbst ein alter weißer Mann, der das schreibt. Wir hatten das ja schon mal, so eine Art Werben für die Frau. Ja? Man wirbt mit dieser Toleranz, mit dieser Pseudo-Verbrüderung, Vergeschwisterung mit der Frau, indem man also diese schrecklichen Männer kritisiert. Ich weiß nicht, ob das noch so gut verfängt, aber vielleicht schon.
Ja, vielleicht genau.
Schau, hast du meinen neuen Artikel auf 360 Grad evangelisch gesehen im Sonntagsblatt? Ach ja, der ist ja toll.
Ja, willst du mit mir mal ausgehen? Ich bringe auch meinen Unterleib mit.
Nee, lass da.
Und er dann so, ja. Nee, lass zu Hause. Weil ich möchte dich nicht darauf reduzieren. Wir gehen auf den
Jahrmarkt. Nee, ich kenne das nicht.
Gibt's ja auch nicht mehr.
Ich habe das, glaube ich, nur in Filmen gesehen.
Also.
Oder?
Ja, ja, ich kenne das auch nur als Film. Also ich komme zwar aus der R, aber nee, wüsste jetzt auch nicht. Habe ich da auch nicht gesehen. Ja, ich glaube, das endete irgendwann mit diesen Damen ohne Unterleib und den Damen mit Bärten, was da nicht alles, und Riesen und Zwerge und was da nicht alles rum.
Da kommt das alles her,
springen
ja.
Sollte. Ja, hatten sie Spaß mit, die Menschen. Siehste, man kann es ja mal als Kompliment auffassen. Man kann sich ja zumindest mal Mühe geben.
Richtig.
Mal ein bisschen Verständnis auch für Herrn Söder. Der hat es ja auch nicht leicht. Jede Woche einen markigen Spruch. Musst du erst mal raus.
Ja, und die ganzen Döner, das liegt ja auch schwer im Magen. Du musst dir mal Luft schaffen.
Nein, ich habe sofort gedacht, eine, die das nämlich sicher als Kompliment aufgefasst hätte für die Frau, wäre Esther Vilar gewesen. Oder ist sie vielleicht? Vielleicht hat sie es ja auch mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich noch mit der deutschen Politik beschäftigt oder inwiefern sie sich nicht einfach von all dem komplett abgekapselt hat. Mhm. Esther Vilar ist nämlich die Woche 90 geworden. Und ja, das hat mir mal wieder die Gelegenheit gegeben, an sie zu denken. Ich habe ja schon 2-3 Mal in unseren Sendungen sie zitiert oder sie angedeutet. Ich hatte mal zum Beispiel dieses Buch mit der Päpstin, das sie geschrieben hat. Aber eigentlich bekannt geworden ist sie ja für das Buch Der dressierte Mann. Weiß nicht, ob du das mal gelesen hast oder wahrscheinlich davon auf jeden Fall gehört hast.
Ich würde sagen, dass ich den Titel vielleicht schon vorher kannte, und mich hat jetzt auch heute nochmal, als ich mir hier sie angeschaut habe, das doch wirklich neugierig gemacht. Das klingt wirklich toll. Das klingt vordenkerisch, ja. Aber du kennst es besser.
Und sie sollte ja recht behalten.
Ja, eben.
Nee, das Spannende ist tatsächlich, wir haben ganz knapp zusammengezurrt, was sie sagt, nämlich in dem Buch, was Anfang der 70er erschienen ist, also auch sehr früh oder ich sag mal in einer Hochphase, in einer beginnenden Hochphase des Feminismus, hat sie ein Buch rausgebracht, was im Grunde genommen den ganzen Feminismus auf den Kopf gestellt hat. Also sie hat sozusagen diesen Opfermythos, dieses Opfernarrativ von der Frau, die gefangen gehalten wird von dem Mann und zu Hause eben an den Kochherd gesperrt wird und zu Hause eingesperrt wird, hat sie einfach mal schlicht rumgedreht. Und ihre These in dem Buch Der dressierte Mann lautet, dass nicht die Frau diejenige ist, die im Gefängnis lebt, sondern der Mann. Also, dass es eigentlich ein Matriarchat gibt. Sie spricht vom Matriarchat. Und der Mann begibt sich eben mit der Heirat und dann spätestens mit dem Samen, den er abgibt und dem Entstehen von neuem Leben, gibt er sich in die absolute Abhängigkeit der Frau. Und er geht dann in diese Mühle, die für ihn besteht in Arbeiten, 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 bis er dann tot umfällt. Während die Frau sozusagen die Fäden in der Hand hat, sagt, wofür das Geld ausgegeben wird, sagt, was gemacht wird, wie es zu Hause läuft und ihn für sich schuften lässt, während sie alle Annehmlichkeiten genießt. Das war mal ganz grob zusammengefasst die These von Der dressierte Mann. Und das hat dann gegipfelt in einem Streitgespräch 1975 zwischen ihr und Alice Schwarzer, der Koryphäe des Feminismus.
Mhm.
Und das ist wirklich so köstlich, das müsstest du dir eigentlich mal angucken. Kann man im YouTube angucken. Beim WDR geht eine Dreiviertelstunde lang. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, insbesondere auch, weil das sehr, sehr unterschiedliche Typen von Frauen sind, die da aufeinandertreffen. Also eben Alice Schwarzer muss ich nicht groß erklären, weißt du, ne? Hast du ein Bild von Esther Vilar, gut aussehend, ganz charmant.
Die sahen ja beide gut aus, oder? Also Alice Schwarzer war doch auch eine sehr gut aussehende Frau.
Ja, ja. Also ist ja immer alles so ein bisschen Geschmackssache.
Moment, ich schau mir das mal an.
Aber das Ding ist nur, wenn man ihr da diese Dreiviertelstunde lang zuguckt, wie sie da verbissen und mit auch einer gewissen Aggressivität auf die Vilar einredet, sie nicht ausreden lässt, sie mit Fragen bombardiert, dann aber nie die Antwort abwartet, sondern ihr dann immer dazwischen grätscht und ihr so Unflätigkeiten entgegenwirft und dann, ja, man müsste sie eigentlich anzeigen. Und daher, das müsste man mal machen und so. Und die Vilar sitzt dann immer da und lächelt und versucht dann ganz ruhig ihren Punkt zu machen, ihren Stand zu machen und sagt ja auch, ja, sie können das alles anders sehen, aber ich sehe es eben so. Wir haben ja die Zahlen und die Zahlen sprechen für mich und so. Also es ist eine super interessante soziologische Studie auch vom Typ Frau. Also wie Frauen so, wenn sie glücklich sind oder nicht erfüllt sind. Möglicherweise, also auch eine These von mir jetzt von außen, wie sich das dann auf ihre Art und Weise auswirkt, so auf ihr Gegenüber zuzugehen.
Der Mann sucht sich immer jemand oder etwas, dem er sich versklaven kann. Denn nur als Sklave fühlt er sich geborgen und seine Wahl fällt dabei meist auf die Frau.
Ja, wobei sie das dann später nochmal, gerade auch bei der Päpstin, da kommt das auch im Nachwort nochmal. Also ihre These ist eigentlich, dass der Mensch ganz prinzipiell zur Unfreiheit neigt. Also dass der Mensch, so wie wir ihm sind, also mit der wirklichen Freiheit gar nicht so viel anfangen können und uns sehr, sehr gerne in Systeme begeben, die uns Struktur geben und uns auch vorgeben, was gut und böse ist und uns ein Stück weit vorgeben, wie wir leben können. Also wir geben uns sehr gern in gewisse Korsagen, ja. Und eine davon ist eben der Mann, der sich in die Abhängigkeit der Frau begibt. Aber eigentlich ist es menschlich.
Menschlich ist es wahrscheinlich im Negativen, wenn man sich dem Staat sozusagen unterwerfen
genau.
will. Positiv wäre es tatsächlich, wenn es der Mensch schafft, als Sklave, der Mann als Sklave der Frau, die Frau als Sklave des Mannes, das wäre das positiv gewendet. Also wenn man sich schon versklaven will, dann doch bitte dem, den man liebt, mit dem man Kinder hat. Aber das wäre natürlich, Alice Schwarzer hat dann auch nicht recht.
Genau, Schwarzer wäre das in jedem Fall nicht recht, wie auch immer. Sie würde ja auch immer behaupten, sie sei frei. Für Villar ist das positiv.
Ach so.
Also sie sagt sozusagen, ihr war dieses Buch so wichtig, das sagt sie auch in dem Streitgespräch. Schwarzer fragt sie ja dann, warum haben sie denn dieses Buch überhaupt geschrieben? Was ist denn in ihrem Leben schiefgelaufen? So
was
nach dem Motto.
Das?
Und dann sagt sie, ich konnte es einfach nicht mehr hören, was sie und ihre Clique gesagt haben.
Cool.
Ne? Wie sie hier über die Frau und die Frau als Opfer. Die Frau ist kein Opfer. Ich möchte kein Opfer sein. Und sie, das war im Jahr der Frau. Und da sagt sie, auch das findet sie ganz unmöglich, dass es dieses Jahr der Frau braucht, wo man nochmal hervorhebt, wie schlecht es uns Frauen doch überhaupt geht. Ne? Und weil ja immer mitschwingt, wir sind zu doof und zu schwach und zu feige, all das Negative. Und daraus will Villar raus mit einer ganz starken Aussage, nee, wir sind überhaupt keine Opfer, wir sind das starke Geschlecht. Wenn es überhaupt jemanden gibt, der dressiert wird, dann ist das der Mann und gar nicht die Frau. Und wenn du Männer befragt hast, haben die das ja auch so wahrgenommen. Also welcher Mann ist denn wahnsinnig glücklich darüber, dass er seine Familie so selten sieht? Also gibt es bestimmt auch. Aber so im Gro, ne, ist doch überhaupt dieses, bei ihr kommt dann auch eben dieses, dass man so eine Kritik an der sehr starken, lohnabhängigen Arbeit und dass du eben 40 Stunden die Woche machst und sowas, das sei viel zu viel und der Mensch braucht viel mehr Zeit für andere Dinge. Aber auch der Mann leidet ja an der Situation, beziehungsweise das hat sie ja attestiert, der Mann leidet an der Situation, dass er sich einfach zu Tode schuftet, überspitzt formuliert,
ja,
und von der Familie, die er gegründet hat, gar nicht so viel hat.
Ja, und dann dieser Ruf, ne? Wir brauchen so und so viel mehr Freiheit und der Staat muss dafür sorgen. Das ist ja genau das. Ich will mich dem Staat unterwerfen. Der soll mir die Regeln neu machen und der soll mir das so machen, dass es mir besser geht und vermeintlich besser. Und dann hat sie sie ja als Faschistin bezeichnet.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Sexistin
und Faschistin.
Und Faschistin. Und das ist, wirklich irre.
1975,
wenn man auch bedenkt, dass sie aus einer jüdischen Familie stammt, die damals nach Argentinien ausgewandert sind. Also das ist schon, da gehört auch ein bisschen was dazu. Aber man sieht, dass diese Keule mit dem Faschismus schon damals angefangen und gut verfangen hat. Also damit konnte Schwarzer schön um sich werfen und hat sie auch einfach mal. Und auch da wieder, das lächelt Villar weg. Dann nennen sie mich so. Ist es halt so.
Ja, sie sagt, diese Extremformulierung, ja, das sei eigentlich die Eigenschaft der Faschisten, die anderen mit diesen Extremformulierungen zu benennen und zu framen. Ach ja, und da fing die Schwarzer schon an mit der Faschismuskeule. Also ich gönne ja ihr diese verfaulte Frucht, die sie jetzt fressen muss, weil sie gilt ja jetzt mittlerweile diesem ganzen Kult, den sie ja mitgegründet hat. Ja, im Transkult ist sie ja verschrien. Sie gilt ja jetzt selbst als böse Feministin, also als TERF, als Trans-Exclusive Radical Feminist.
Genau, und für einige sicherlich auch als Faschistin. Also das ist.
Da gibt es ja Videos, ne, wo sie mit jungen Menschen unterwegs ist und so komplett übergangen wird und böse angemacht wird und die versteht gar nicht mehr, was eigentlich passiert ist. Aber das ist ja genau.
Die Geister, die ich rief, die werde ich nur nicht los. Also das ist richtig. Bei ihr ein ganz klassischer Fall, genau. Also sie hat mit dem Mist vielleicht nicht angefangen, aber sie hat es auf jeden Fall mitbefeuert und gerne mitbedient und jetzt schlägt das Pendel halt zurück. Genau, und trifft sie mit ziemlicher Wucht dafür, dass sie eben teilweise jetzt sich, sag mal, mit den Falschen anlegt, eben mit der Trans-Community.
Ja, weil die sind wirklich unerbittlich. Die sind noch unerbittlicher als Alice Schwarzer. Also Alice Schwarzer, da kann man ja alles anhängen, nur dass sie zu Gewalt aufgerufen hätte. Das ja, nehme ich an, mal nicht. Also sowas ist mir unbekannt.
Ist mir auch nicht untergekommen.
Ja, aber die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten sind weitaus rauer geworden. Es wird mit ganz anderen Bandagen gekämpft, nicht wahr?
Absolut, ja. Also wir hatten es ja zu Beginn der Sendung, dass es eine gewisse Militarisierung gibt.
Ja, vielleicht noch eins zum Abschluss. In Berlin, die Sommerferien waren zu Ende, erste Schulwoche und es gibt ein neues Fach. Und als die Materialliste in den Sommerferien kam, dachte ich schon, was ist das denn? Haben die sich verschrieben? Nämlich, da war ein Fach Glück aufgeführt. Neues Schulfach Glück. Dazu sollte man dann auch Materialien kaufen, einen punktierten Block, gerne Premium-Qualität, also Premium-Glück sozusagen.
Ich dachte schon, du sollst ein vierblättriges Kleeblatt besorgen. Nee.
Nein, weißt du, so ein bisschen hochwertiges Blöckchen. Die sind ja gar nicht so günstig, diese Dinger dann. Also ein neues Schulfach tatsächlich also. Und am Tag dann, als sie erstmal nicht Glück hatte, kam sie dann nach Hause und hatte erzählt, also beide Töchter, Zwillingstöchter, habe ich ja in unterschiedlichen Klassen, beide haben das neue Fach Glück. Und da, worum geht's so? Sie meinte, ja, wir spielen da eigentlich nur, aber und wir lernen uns besser kennen und was dort passiert, das ist ein Geheimnis und das sollen wir für uns behalten. Also Glück, das klingt so nach Vielfalt, ja, Vielfalt klingt nach Regenbogen und Regenbogen klingt nach gegenderten Erstklässler innen, ja. Tatsächlich wird ja an dieser Schule auf dem Prenzlauer Berg, wo Berlin ja CDU regiert ist, aber trotzdem auch Erstklässler werden dort eisern gegendert von der Direktion. So, jetzt lernen sie aber das Fach Glück. Hatten deine Kinder auch schon Glück, Kerstin? Oder haben die Glück in der Schule gehabt?
Nee, meine Kinder haben kein Glück.
Haben die Pech, okay.
Die haben Pech, genau. Ja, das haben nicht alle Schulen in Berlin.
Das ist schade.
Das ist nur auserwählte Schulen, weil wohl, ich hatte einen Spiegelartikel dazu gelesen. Also es gibt einige Schulen, die das haben, aber da muss die Lehrerin tatsächlich oder der Lehrer, der da das dann unterrichtet, der muss tatsächlich eine Weiterbildung machen in Glück. Und das kostet Geld, das kann sich halt nicht jede Schule leisten. Also habt ihr das Privileg.
Das kostet Geld, das kostet in erster Linie wahrscheinlich einfach Steuergeld. Also ich habe danach gesucht. Glück ist ein Projekt, das seit 2007 existiert.
Ach so lange
und
schon.
Zwar gegründet oder erfunden von einem Professor Dr. Ernst Fritz Schubert. Der hat ein Institut gleichen Namens und laut Selbstbeschreibung versteht er sich als Visionär, Konstrukteur und Menschenfreund. Der Co-Rektor seines Instituts nennt sich Geschichtenerzähler, Ideenhändler und Pilotprojekte, Flieger. Die nächsthöchste Kollegin ist die Supervisorin und beschreibt sich als ja, Fragende und Menschlichkeitsexpertin und so geht's dann weiter. Ja, das sind also unsere Profis, sage ich mal, die hier die Glückslehrkräfte ausbilden. Das Ganze ist eine gemeinnützige Organisation. Also nehme ich an, Glück lässt sich auch steuerlich absetzen vielleicht. Ja, in Berlin wird das an mehreren Schulen eingesetzt. Zum Beispiel habe ich geschaut, auch an der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg in Neukölln. Und lustigerweise am gleichen Tag, als meine Tochter mir erstmalig erzählte und erstmalig das Fach Glück hatte, hatte die BZ einen Artikel gebracht, wo es darum ging, dass ja eine Grundschule in Kreuzberg, also dort sind 99,3% der Kinder, die zu Hause kein Deutsch mehr sprechen, sind von 303 Schülern 301. Ich bin dann auf die Homepage, dort gab es als einzigen Workshop einen Kurs für LGBTQ+ und Verbündete. Na, ob sie Glück unterrichten, weiß ich nicht, aber es gibt mittlerweile 26 dieser Schulen, wo über 90% der Kinder zu Hause kein Deutsch mehr sprechen. Und man sieht einfach, die werden nicht mehr unterrichtet im Lesen, Schreiben, Rechnen und wenn sie es werden, dann bekommen sie noch Glück dazu oder auch nicht und die meisten können halt einfach kein Deutsch mehr. Und ich hatte Latein in der 5. Klasse bekommen. Meine Töchter haben Glück. Irgendwas läuft schief, oder? Also...
Ja, frag mal deine Kinder, ob sie lieber Latein für Glück machen wollen.
Ich frag sie mal. Ja, das war's für heute. Von Spott und Häme im Internet bis Glücksunterricht war mal wieder alles dabei. Wer braucht da noch Satire?
Ja, und weil sie uns demnächst nicht mehr finden, vielleicht sind wir dann offiziell als Männerpodcast verboten worden. Bis dahin hören Sie uns überall in der Kontrafunk-Mediathek, auf Spotify und natürlich auf YouTube.
Und wenn Sie auf YouTube sind, liken, teilen, kommentieren, egal ob klug, lustig oder wütend, wir lesen alles auch zwischen den Zeilen.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrat. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Mann und Frau im Kontrafunk. Thank you.
Thank you.